für die Unterweisung an sich, weil das was Neues ist, was interaktiv ist, wo die Leute auch Lust zu haben. Und wenn man sich dann diese nette Lernpyramide anguckt, da bin ich ja in dem größten Lernerfolg, habe ich ja nicht im Frontalunterricht, aber nicht im Lesen, sondern im Selbermachen. Und gerade da sind die VR-Unterweisungen natürlich top. Problem ist aber bei den VR-Unterweisungen, keiner hat die Technik. Dann ist es brutal teuer, sowas erstellen zu lassen, auch in die Tiefe. Und deswegen werden wir das jetzt wieder jetzt für den Galabau einmal pilotieren, einmal da was Neues auf den Weg bringen. Aber auch das wird noch nicht flächendeckend eingesetzt werden können, sondern ist erstmal da wieder ein Rantasten, zu gucken, wo man da zukünftig hin will.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo liebe ZuhörerInnen und hallo Tobias.
Hallo Thomas.
In dieser Folge hatten wir Johannes Klönne von Foster aus Gescher zu Gast. Wir haben über die Firma Foster gesprochen, über den Status quo der Arbeitssicherheit und einen guten Überblick, wie kann man da Zeit sparen als Unternehmer und wie läuft das so heutzutage ab?
Ja, war ein sehr, sehr sympathisches Gespräch. Ist auch eine wirklich junge und sehr motivierte Firma, die Firma Foster. Ich habe sie persönlich auch schon kennengelernt, war dort auch mal vor Ort. Haben ein paar Veranstaltungen, die wir in Zukunft auch zusammen machen möchten. Und ich fand es auch einfach mal sehr interessant zu sehen, wie so der Werdegang ist vom Weg. Ich bin eine Softwarefirma, ich möchte einfach nur ein Tool rausbringen und dann halt in die Dienstleistungsbereiche mit reinkomme, um es einfach dort auch weiter zu pushen.
Finde ich auch. Also war ein sehr spannendes Gespräch und ich würde sagen, wir steigen einfach mal rein in den Podcast, oder?
Genau, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Johannes Klönne von der Firma Foster.
Hi.
Erzähl mal was über dich. Wer bist du? Was machst du?
Ja, genau. Johannes Klönne. Bin Familienvater, eine kleine Tochter, gelernter Landwirt. Hab dann in Osnabrück mein Studium gemacht. War auch während der ganzen Zeit 10 Jahre auf landwirtschaftlichen Betrieb angestellt. Also ja, eigentlich mit Herzblut Landwirt. Und bin seit 2017 bei der Farm-to-Farm-Software und bin da in das Projekt Foster reingerutscht über Umwege, wo wir gleich bestimmt drüber sprechen werden. Hoffe ich zumindest.
Wie kommt man denn vom Landwirt zu einer Softwarefirma?
Ja, tatsächlich über Umwege. Also das Kerngeschäft der Farm-to-Farm-Software war damals, ist auch heute noch, die Arzneimitteldokumentation zwischen Tierarzt und Landwirt. Und ich fand diesen Ansatz damals höchst spannend, weil ja gerade der Bezug zur Antibiotika-Einsatz in der Landwirtschaft sehr, sehr kritisch gesehen wird. Und der Ansatz da einfach was Transparentes auf den Weg zu bringen aus der Branche heraus und der Weg der Digitalisierung habe ich damals da sehr angesprochen. Deswegen bin ich da damals angefangen für den Vertrieb.
Wenn man von euch hört, also Foster, ihr seid ja medienpräsent überall, sichtbar, so wie man euch wahrnimmt. So in 2 kurzen Sätzen, was würdest du sagen, was ist Foster?
Foster ist eine junge, agile Möglichkeit, den Arbeitsschutz einmal neu zu denken und vor allem an alle Mitarbeiter heranzutragen. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Wie kann ich mir das dann vorstellen? Ich habe mal gesehen, ihr habt so quasi so ein Programm, wo ihr die Unternehmer quasi selber diese Unterweisung machen lassen können, dass man so eine Übersicht hat oder wie läuft das?
Genau, ich glaube, man muss mal kurz den Haken schlagen, wie dann nachher eigentlich von der Arzneimitteldokumentation ich in die Arbeitssicherheit gerutscht bin. Das eine geht mit dem anderen überhaupt nicht einher. Es war im Prinzip so, dass wir damals für den Bereich Rechtssicherheit, was auch eigentlich die Arzneimitteldatenbank bringen sollte, uns breiter aufstellen wollten. Und bin dann über Umwege an die Software der Firma Secova geworden und habe da dann im Prinzip mal gefragt, wie die im Bereich der Landwirtschaft und im grünen Bereich unterwegs sind. Und haben dann das Ganze mit Leben gefüllt. Und was da heute daraus geworden ist, ist im Prinzip einmal, dass wir Software anbieten, in der die gesamte digitale Arbeitssicherheit abgebildet werden kann. Das heißt, du hast gerade schon Unterweisung genannt. Aber es geht ja los mit der Gefährdungsbeurteilung und dann alle relevanten Aspekte. und haben dann nach einem Jahr ungefähr die sicherheitstechnische Betreuung mit reingeholt. Das ist im Prinzip der betreuende Aspekt hinter dem Ganzen, um die Betriebe auch da begleiten zu können. Ab 20 Mitarbeitern ist das sowieso verpflichtend, eine zu stellen. Und da hat man gleichzeitig den beratenden Aspekt der Arbeitssicherheit, jemand, der sich mit der Software auskennt. Und das ist im Prinzip das Kerngeschäft, was wir da auf den Weg bringen.
Also wenn ich mal an Arbeitssicherheit denke, es ist ja nicht gerade ein schönes Thema für so Unternehmer und Gallerbauer. Mit welchem Gefühl gehen die Unternehmen raus, wenn die von euch betreut werden?
Ich denke auf jeden Fall im ersten Schritt mit einem sehr guten und sehr strukturierten Gefühl. Das Wichtigste ist ja erstmal dem Unternehmer aufzuzeigen, was er überhaupt machen muss. Ein kleiner Teil der Unternehmer, dem ist dessen total bewusst, was sie machen müssen, sind auch schon sehr, sehr gut aufgestellt. Ein Großteil, für die ist das Ganze eher eine Blackbox, sehr undurchsichtig. Und genau an der Stelle versuchen wir halt anzusetzen und dem Unternehmer aufzuzeigen, wie ist der Leitfaden, was müssen wir machen. Und dann kommt vielleicht auch der eine oder andere Moment, wo der Unternehmer denkt, oh Gott, was kommt da auf mich zu für eine Walze? Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, was man aussagen muss. Wir können es zwar digital, wir können auch die Betreuung cool und jung denken, aber es bleibt immer Arbeit. Es ist immer ein konsequenter Prozess, das umzusetzen, Maßnahmen umzusetzen und Mitarbeiter auf den Weg mitzunehmen. Also das heißt, Prävention ist halt wirklich ein fortlaufender Prozess.
Aber ihr seid jetzt schon, also ich meine, aus der Landwirtschaft kommst du jetzt im Speziellen, aber die ersten Kunden waren das dann auch landwirtschaftliche Betriebe oder Gallerbau, Bau, Tiefbau, Hochbau? Wie ist das so entstanden bei euch in der Firma?
Das ist, ja, gestartet natürlich, klar, mein Herz schlägt für die Landwirtschaft, dann haben wir es auch in der Landwirtschaft platziert und sind dann über Umwege beziehungsweise auch in Gesprächen mit Leuten aus der Branche in den Gallerbau abgedriftet und da hat das so viel Fahrt aufgenommen, was wir überhaupt nicht erwartet haben. Und zwar letztes Jahr im Sommer haben wir die Gespräche gesucht mit dem VGL NRW, aber auch mit dem BGL und da kam dann sehr, sehr gute Resonanz. Und vor allem hat es uns gewundert, wie affin die ganze Branche für dieses Thema ist. Das ist in der Landwirtschaft, ja, man muss es jetzt diplomatisch ausdrücken, da ist das Thema teilweise, hat es nicht den höchsten Stellenwert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es im Gallerbau auch ein Aspekt der Imagepflege ist, dass die Unternehmen sich auch gegenseitig voneinander abheben wollen und deswegen natürlich auch die Arbeitssicherheit nach vorne stellen, um den Job attraktiv zu machen, um einen sicheren Arbeitsplatz abzubilden. Ja. Und ich denke, dass das der Weg war.
Das denke ich, glaube ich auch. Wir hatten ja auch schon mal einen Podcast zum Thema letztendlich Generationswechsel. Und ich glaube, also als ich damals noch als Gärtner gearbeitet habe, da war das, glaube ich, nicht so das Thema Arbeitssicherheit, so gefühlt, also eine richtige Unterweisung und so weiter, ob man die immer, natürlich hatte man die irgendwo, aber ich glaube, das ist schon in den letzten Jahren nochmal einen sehr, sehr großen Anteil genommen hat und ich glaube auch, dass das, wie du gerade sagtest, ein wichtiger Punkt ist im Zuge Fachkräftemangel, dass man natürlich Leute auch an die Unternehmen bindet. Also ich denke, das ist schon ein sehr guter Mehrwert, das ganze Thema.
Und je mehr man sich aber auch womit beschäftigt, gerade mit so Prozessen optimieren und Organisation, desto mehr kommst du auch zu solchen Sachen, dass man Unterweisung auch, ja, natürlich reinbringen muss. Und das Thema, ich glaube, spätestens fängt das an, wenn man ausbildet oder wenn was passiert ist, dass man sich damit beschäftigt, weil Azubis, Bosnien hat ja, ich glaube, Johannes, da kennt sich besser aus, aber soweit ich das noch weiß von meiner Laufbahn zweimal im Jahr eine Unterweisung haben und normale Mitarbeiter nur einmal im Jahr, oder? Also so kenne ich das jetzt noch vom sicherheitstechnischen Dienst. Wie ist das denn bei euch? Hat man da irgendwie andere Regelmäßigkeiten oder wie kann man sich das einteilen?
Genau, also die Unterweisungspflicht hat eigentlich immer sogar der Unternehmer und er kann natürlich uns als Fachkräfte für Arbeitssicherheit beratend mit dazuziehen, die dann den Unternehmer auch unterstützen innerhalb der Unterweisung. Und dann liegt es immer im Alter der Auszubildenden oder generell, wie oft man sie unterweist. Aber tendenziell ist es eigentlich so, dass ich jeden Mitarbeiter zu jeder Tätigkeit, jedes Jahr unterweisen muss. Da sind wir bei 70, 80, 100 Themen. Das lässt sich ja in dem Umfang gar nicht abbilden. Und das ist aber was ganz Wichtiges. Wir wollen dem Mitarbeiter oder dem kleinen Mitarbeiter, aber auch dem Unternehmer einmal vorzeigen, pass auf, das musst du machen. Und dann kann man aber auch Schulungspläne definieren. Das heißt, wir gucken halt, welche Tätigkeiten sind brisant, welche müssen regelmäßig unterwiesen werden, welche sind auch gesetzlich, jährlich verpflichtend. Sowas wie Erste Hilfe und Brandschutz sollte natürlich irgendwo jedes Jahr gemacht werden, weil es wichtig ist. Wenn jemand mit der Motorsäge jeden Tag arbeitet, gehört er natürlich auch einmal im Jahr unterwiesen zur Motorsäge. Mhm. Und dann geht man halt weiter und guckt, sowas wie Fairness und Mobbing kann ich natürlich in den Schulungsplan etablieren. Aber wenn ich ein super Team habe und auch keine Probleme in dieser in diesem Aspekt, dann kann ich das eventuell alle 5 Jahre unterweisen oder alle 4. Das Ganze kann ich natürlich irgendwie nach Augenmaß vernünftig entscheiden. Ich glaube, das Wichtigste ist da, dass ich einfach nachher argumentieren kann, warum habe ich so entschieden? Wie ist mein Unfall geschehen? Wie sind die Tätigkeiten? Und dann habe ich natürlich ein Argument, wenn was passieren sollte, warum ich wie unterwiesen habe.
Eine Unterweisung im Mobbing, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also es geht bei euch nicht nur um Gefahren mit Maschinen und so weiter, sondern auch um soziale Kenntnisse, die ihr da unterweisen könnt?
Genau. Also es ist im Prinzip, also klar sehen wir uns als Dienstleister für die Branche und dass wir Rüttelplatte, Motorflex und Radlader natürlich nach vorne stellen, weil es A, dem Mitarbeiter viel Spaß macht, zu dem Thema was zu erarbeiten, aber genau, Fairness und Mobbing, aber auch Büroarbeitsplätze oder es gibt auch Unterweisungen zu Alkohol und Drogen am Arbeitsplatz, natürlich dagegen, die müssen
ja, genau. Die besten halt Verstecke für die Whiskyflasche. Ja.
Ja, genau, das ist
was so macht man gegen Tutorial. Den Mundgeruch?
Genau. Ich glaube, es war auch aufs Mobbing bezogen, natürlich gegen Mobbing.
Achso, ja, genau. Ja, genau. Ja, selbstredend.
Und wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile? Das hört sich ja nach Wachstum an und das mit Manpower und Womanpower abdecken, das ist, glaube ich, ganz schön schwierig.
Ja, das ist tatsächlich momentan die größte Aufgabe, die wir uns stellen müssen. Also auf der einen Seite haben wir unsere Software und das kennt ihr. Software lässt sich super skalieren, auch personell. Ich habe einen Support dahinter, ich habe Entwickler dahinter. Aber in dem Moment, wo ich halt als Dienstleister den Betrieb betreue und vor allem, ich will jetzt nicht dazu zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe halt einen gewissen Stundenansatz, den ich halt pro Betrieb erbringen kann. Und vor allem ist das Personal ja auch irgendwo personell stundenmäßig begrenzt. Das heißt, Software lässt sich super skalieren und beim Personal bin ich immer wieder in diesem linearen Bereich. Immer sobald die Person voll ist mit der Betreuungszeit oder mit Betrieben, dann brauche ich wieder einen neuen, der den Betrieb betreut. Und deswegen ist gerade die Dienstleistungsschiene die wir am meisten ausbauen. Da sind wir jetzt bei 8 Fachkräften für Arbeitssicherheit. Und das Team Verwaltung, Vertrieb, Marketing und Software ist ungefähr 5, 6.
War das denn geplant, jetzt von der Software her auch in so einen Dienstleistungsbereich reinzugehen ursprünglich, oder?
Überhaupt nicht. Also der Kerngedanke war halt der, weil man hört sich auch im Namen Farm2Farm Software GmbH, einfach noch ein Software-Tool auf den Markt zu bringen, was es aktuell nicht gibt, und da einfach dann ja, eine digitale Hilfsmittel an die Hand zu geben. Aber das Thema Arbeitssicherheit, das hat Thomas schon gesagt ganz am Anfang, ist halt ein sehr träges, ödes. Und wenn man den Betrieb damit alleine lässt, ist es am Ende nicht viel besser als der Ordner, der im Schrank steht. Und dann schläft sowas ein und dann würden wir mit unserer Software reell Umsatz erzielen, dieses, was sofort greifbar ist. Dann wird das sofort gelebt werden. Aber wir sind halt ein Problemlöser. Und es gibt Betriebe, die damit alleine arbeiten, die das alles erarbeiten, ohne Fachkraft für Arbeitssicherheit. Das sind aber die wenigsten. Und so ist dann quasi der Dienstleistungspart dazu gekommen, einfach um eine wesentlich bessere Kundenbetreuung zu erzielen. Klar, auch eine Kundenbindung. Und so sorgen wir dafür, dass die Software gelebt wird und die Mitarbeiter auch am Ende vernünftig unterwiesen werden.
Habt ihr mal darüber nachgedacht, einen Betriebsarzt einzustellen?
Gute Frage. Tatsächlich ist das eine Überlegung, die aber momentan sich schwierig gestaltet. Also bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit kann ich halt regional jemanden platzieren, der relativ viele Stunden macht. Von diesen Betreuungsstunden, die ein Betrieb erbringen muss, das ist nach einem Faktor, zum Beispiel ein Betrieb mit 20 Mitarbeitern muss ungefähr 20, 22 Stunden betreut werden. Und 80% dieser Zeit gehen auf die sicherheitstechnische Betreuung, 20 für den Arbeitsmediziner. So, das heißt, wenn ich jetzt einen Arbeitsmediziner einstellen würde, der in Gescher sitzt oder im Münsterland und der kriegt immer nur 20% der ganzen Betriebe, die wir haben, dann fährt diese Person durch ganz Deutschland und muss überall Betriebe betreuen. Also ist total ineffizient. Und ein Netzwerk in Deutschland aufzubauen mit Arbeitsmedizinern bedeutet eigentlich, dass ich erst einen großen Schwung haben müsste, die auch sicherheitstechnisch betreut werden, um den auslasten zu können. Und das müsste diese Leute erstmal geben. Das ist auch ein Riesenproblem, weil Arbeitsmediziner ist ein ganz, ganz rares Gut.
Und deswegen frage ich auch. Weil ja. Ich denke mal, das werden viele, die das hier hören, auch haben, das Thema, haben sie einen Betriebsarzt? Und das habe ich zumindest mitbekriegt, dass das ein echt schwieriges Thema ist. Und ich, ja, aber könnt ihr das nicht abdecken? Muss so ein Betriebsarzt dann immer vor Ort sein? Oder geht da die Digitalisierung nicht vielleicht auch einen Schritt weiter, um zu sagen, hier, der kann manche Sachen auch von Fernwartung quasi übernehmen?
Ja und nein, da gibt es schon Aspekte. Es gibt auch Überlegungen zu einem sogenannten Untersuchungsmobil. Das heißt, dass der Arzt mit seinem Wohnmobil voller Equipment, also ganz digital geht es halt nicht, ich muss halt Untersuchungen durchführen, aber dass der mit dem Equipment zur Baustelle hinfährt, da die Untersuchung durchführt und dann zur weiteren Baustelle fährt. Also wenn es das Personal gäbe und das Netzwerk groß genug wäre, beziehungsweise unsere Kundschaft groß genug wäre, ist es auf jeden Fall eine Überlegung, das Ganze mal anzugehen. Ja, jetzt gerade muss ich allerdings sagen, gehen wir eher den Weg einer Kooperation, dass wir da wirklich uns, wenn wir einen guten Arbeitsmediziner kennen, den weiterempfehlen und das dann auf diesem Wege lösen, als jemand Eigenes einzustellen. Aber das ist eine der häufigsten Fragen vom Betrieb.
Ja, ich würde gerne kurz einen Schritt nochmal zurück machen. Thomas, du bist ja scheinbar doch auch sehr tief schon in der Materie drin, dass er einen Betriebsarzt braucht und so weiter. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Wenn ich jetzt einen Landschaftsbaubetrieb habe mit, was weiß ich, 25, 30 Mitarbeitern, habe ich eben rausgehört von dir, Johannes, ich muss auf jeden Fall was Richtung Arbeitssicherheit machen und ich möchte es ja auch, um natürlich einen zukunftsfähigen Arbeitsplatz zu bringen. Jetzt habe ich die Firma Foster gehört oder habe recherchiert, bin drauf gekommen. Was sind so die nächsten Schritte? Wie läuft sowas ab? Was könnt ihr mir bieten? Kannst du einmal sowas skizzieren, wie der Ablauf da an der Stelle ist?
Klar. Genau, wenn ihr euch als potenzieller Kunde melden würdet, dann kommt im ersten Moment natürlich eine vernünftige Vorstellung unsererseits, was wir euch in dem Moment in der Dienstleistung bieten, aber auch dann danach sofort erstmal der ganze formelle Bereich, das heißt Einsatzzeitberechnung muss auch wichtig gemacht werden, schriftliche Beauftragung, schriftliche Bestellung und dann kommen wir raus und dann geht es quasi in die Praxis und dann wird die Betriebsbegehung durchgeführt, das heißt erstmal zu schauen, wie ist der Status quo des Betriebes und da ist nämlich die Fallhöhe total unterschiedlich. Es gibt junge Betriebe, die sich melden, weil sie sagen, hey, wir haben gerade ein neues Unternehmen gegründet, wir würden uns gerne von vornherein richtig aufstellen, die haben natürlich gar nichts. Dann haben wir schon alteingesessene Unternehmen, die sich daran versuchen durchzukämpfen, aber auch nicht so richtig durchkommen, weil sie vielleicht auch einfach nicht den richtigen Ansprechpartner haben. Und wir haben Unternehmen, die sind AMS-zertifiziert, die sind auf einem Level unterwegs. Wenn man da hinkommt, dann wissen die sofort um alles Bescheid. Und dann geht es ja gar nicht mehr darum zu schauen, müssen noch jetzt Sachen umgesetzt werden, sondern dann muss quasi der analoge Part ins Digitale gehoben werden. Und noch 10 Schritte nach vorne gedacht. So, und wenn diese Betriebsbegehung auf jeden Fall dann durchgeführt wurde, dann wissen wir, welche Maßnahmen müssen erhoben werden, um Gefährdung abzuschalten, wie ist der aktuelle Unterweisungsstand der Mitarbeiter. Und dann wird natürlich auch sofort die Software gepflegt. Das heißt, es werden Tätigkeitsprofile definiert, Arbeit mit der Motorsäge auf der Baustelle im Büro.
Das heißt, ihr habt dann bestimmte Datenblätter oder wird das über eine App erfasst oder wie muss ich mir das dann vorstellen, dass das ins Portal dann hochgeladen wird zu dem Mitarbeiter oder wie ist so der Ablauf, wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt mal an und möchte es gerne einmal digitalisiert haben? Oder scanne ich dann Daten ein und lade die irgendwie hoch? Oder wie muss ich mir das jetzt technisch vorstellen? Weil wir sind ja so ein bisschen auch technischer Podcast.
Also der Status quo, den müssen wir, den können wir nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise an der Schnittstelle etablieren. Weil wir generell davon ausgehen, dass eine Gefährdungsbeurteilung sowieso jedes Jahr erarbeitet werden muss. Und die wenigsten Betriebe haben eine Gefährdungsbeurteilung so aktuell, dass sie sagen können, wir nehmen die 1:1 mit rüber. Plus, dass unsere Fachkräfte für Arbeitssicherheit natürlich auch irgendwo wissen wollen, wie ist überhaupt der aktuelle Stand. Und dann können wir besser über alles sprechen. Und dann greift man im Prinzip in der Software auf verschiedene Mustergefährdungsbeurteilungen zurück, die in dem Moment ein Muster sind, wie sie im Vorlagenbereich sind. Das heißt, erkenne ich, dass ich im Gartenlandschaftsbau allgemein aktiv bin, vielleicht in der Grünpflege. Dann bin ich vielleicht noch, habe ich eine Schiene im Winterdienst und im Tiefbau. So, dann wird das Ganze per Drag and Drop einfach in den sogenannten Arbeitsbereich gezogen. Und in genau dieser Maske wird dann entschieden, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und da kann ich dann einzelne Gefährdungen, aber auch einzelne Maßnahmen löschen oder individuell hinzufügen. Und dadurch individualisiere ich meinen Betrieb und komme dann so auch technisch dann zum Ziel. Und darauf aufbauend werden dann Gefahrstoffe hinzugefügt. Da haben wir zum Beispiel eine Schnittstelle zur Raiffeisen. Da kann man dann sein WD-40, seinen Sonderkraftstoff oder was auch immer, oder Pflanzenschutzmittel, kann ich mir da per Drag and Drop reinziehen. Und im letzten Schritt dann dementsprechend die Betriebsanweisung, das sind diese netten blauen Zettel, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, die werden dann dementsprechend auch da reingezogen und können dann digital über einen Zugang dem Mitarbeiter auch zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, diese ganze Gefährdungsbeurteilung ist nicht in so einer Bubble, die ich als Unternehmer auf meinem Schreibtisch liegen habe und keine Sau weiß, was ich überhaupt damit mache. So, und so kriege ich eine Kommunikation an meinen Mitarbeiter heran und für eine vernünftige, transparente Dokumentationsaustausch. Und vielleicht da noch ein paar Digitalisierung, also diese blauen Zettel, die Betriebsanweisungen, die müssen auch immer noch weiterhin ausgehängt werden, weil viele Unternehmer sagen dann, ja, ist doch super, jetzt haben wir das als App und dann können wir die ganzen Zettel ja alle abhängen. Nee, tatsächlich nicht. Also die müssen weiterhin analog ausgedruckt werden und immer da ausgehängt werden, wo es quasi gerade nötig ist, auf dem Radlader oder in der Werkstatt.
Okay, aber der Azubi hat zum Beispiel auf seinem Handy dann die Anweisung dann für ihn, die genau auf ihn zugeschnitten ist.
Genau, also die Betriebsanweisung und die Sicherheitsdarmblätter ist ja rein informativ, das heißt, er hat die Dokumente da. Mhm. Und dann kommt der nächste Schritt, das ist dann auch in der Betreuung der Punkt der Unterweisung. Mhm. Das heißt, wenn dann, vielleicht mal um darauf auf das Betreuungsschema, was Tobias angesprochen hat, zurückzukommen, wenn diese Betriebsbegehung durchgeführt wurde, die Gefährdungsbeurteilung steht, dann geht es natürlich daran, diese gesamten Resultate irgendwie an den Mitarbeiter heranzubringen. Und das passiert dann durch die Unterweisung. Und die Unterweisung ist eigentlich nichts anderes, als diese blauen Zettel in der Kommunikation an den Mitarbeiter heranzutragen. Und das sind dann zum Beispiel unsere E-Learning-Einheiten. Das kann aber auch eine interaktive Unterweisung direkt am Radlader sein. Das können Virtual Reality Einheiten sein. Das heißt, okay, es gibt ganz viele verschiedene Aspekte, wie ich eine Unterweisung in dem Moment durchführen kann.
Was ist jetzt genau, also was muss ich mir unter Virtual Reality Einweisung vorstellen? Das heißt, ihr habt irgendwie schon mal, was weiß ich, einen Radlader und da habt ihr eine Unterweisung schon mal gemacht dazu und die kann ich dann nochmal live erleben darüber? Oder was ist das im Einzelnen?
Genau, also das ist im Prinzip den ersten Schritt, den wir gegangen sind, war damals gemeinsam mit John Deere. Da haben wir den Vorgang des Ankuppelns einer Maschine an den Trecker, haben wir da visualisiert. Das heißt, ich konnte als Nutzer die Brille aufsetzen, stand dann in einer Lagerhalle oder in einer Maschinenhalle und konnte dann da die K80-Kupplung schließen, Luftdruck anschließen, Hydraulikleitung anschließen, Zapfwelle und diesen Vorgang komplett durchspielen. Und das heißt, wenn ich jetzt vergessen habe, meine Anhängerkupplung zu schließen, dann klicke ich auf Abfahrkontrolle und dann sehe ich halt, wie das gesamte Spann auseinanderreißt, weil halt dementsprechend Trecker losfährt, Maschine bleibt stehen. Genauso wie, wenn ich die Lenkachse nicht anschließe, dann läuft die Maschine seitlich weg. Und trotzdem muss ich halt auch so Kleinigkeiten in der VR-Unterweisung machen, wie zum Beispiel Hydraulikleitung säubern. Das ist halt, ja, das sieht halt, wenn ich es mache, ein bisschen lächerlich aus, weil ich da mit so einem Lappen versuche, den Hydraulikschlauch zu säubern. Aber gerade das macht es den Leuten sehr nachhaltig, weil das für sie so ein bisschen suspekt ist, aber trotzdem halt es nach.
Weil ich es quasi schon virtuell einmal dann gemacht habe, sozusagen, und nicht nur mir angeschaut habe, sondern interaktiver mit dabei bin.
Genau, und das war damals ein Pilot, was wir gemeinsam mit John Deere umgesetzt haben, und da konnten wir tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Aktion reinbringen. Die Secova, also unser Softwarelieferant, die haben Unterweisung oder VR-Unterweisung zum Thema Erste Hilfe. Das heißt, da bekommt jemand neben mir, ich weiß nicht, ob er einen Schlaganfall bekommt, auf jeden Fall kippt er um und ich muss dann halt mit dem Defibrillator diese Person wiederbeleben. Und da geht man schon nass geschwitzt aus so einer VR-Unterweisung wieder raus, weil das natürlich schon sehr, sehr real ist. Genauso wie ein Brand, der simuliert wird, wo dann mit einmal die Sirenen, die Alarmanlage hupt und Rauchentwicklung da ist. Und genau diese Schiene würden wir gerne auch noch weiter ausbauen. Und da planen wir jetzt gerade zum einen vielleicht das Thema Baustellenbegehung. Mhm. Das heißt, dass da auch einfach interaktiv was auf der Baustelle passiert. Weil für den Galabau explizit haben wir jetzt noch nichts. Aber da sind wir auf jeden Fall jetzt schon in der Pilotierung, weil das natürlich ein super spannendes Thema ist. Einmal für die Unterweisung an sich, weil das was Neues ist, was interaktiv ist, wo die Leute auch Lust zu haben. Und wenn man sich dann diese nette Lernpyramide anguckt, da bin ich ja in dem größten Lernerfolg, habe ich ja nicht im Frontalunterricht oder nicht im Lesen, sondern im Selbermachen. Und gerade da sind die VR-Unterweisungen natürlich top. Problem ist aber bei den VR-Unterweisungen, keiner hat die Technik. Dann ist es brutal teuer, sowas erstellen zu lassen, auch in die Tiefe. Und deswegen werden wir das jetzt für den Galabau einmal pilotieren, einmal da was Neues auf den Weg bringen. Aber auch das wird noch nicht flächendeckend eingesetzt werden können, sondern ist erstmal da wieder ein Randtasten zu gucken, wo man da zukünftig hin will.
Also der größte Bereich wäre dann quasi E-Learning, heißt, ich habe meinen Lernbereich, wo dann verschiedene Anwendungsvideos sozusagen laufen. Also jetzt quasi wie ein YouTube-Kanal so gesprochen, oder?
Ja, also das klassische E-Learning hat ja Fragestellungen per Multiple Choice oder Drag and Drop oder Lückentexte. So, das Ganze ist ja schon 20 Jahre alt, das ist ja jetzt überhaupt nichts Neues mehr. Videos sind da auch drin oder kleine GIFs, aber die Aspekte, die wir jetzt probieren, da einzubinden, das sind zum Beispiel Fragestellungen mit 360-Grad-Kameras. Mhm. Das heißt, ich gehe auch hier hin, gehe auf eine Baustelle, fotografiere eine Szene und dann muss jemand das einfach entlarven. Das ist ja auch nicht mehr als Fragen stellen. Aber trotzdem kann ich mich einmal im Raum bewegen, sehe vielleicht, dass da jemand die Rüttelplatte bedient ohne Gehörschutz, klicke da drauf und sage dann, was ist hier falsch. Und in dem Moment habe ich dann quasi wieder was Interaktives, vor allem habe ich die Person sofort irgendwie in den Alltag gehoben. Und das ist eine sehr schöne Methode, einfach um das E-Learning und gerade diesem selbstorganisierten Lernen ein bisschen charmanter zu lösen. Und der zweite Weg, das ist ein Hybride zwischen dem E-Learning und der VR-Technik, das ist das ganze Thema Gaming. Also das kann man sich ehrlich vorstellen wie, jetzt ist Ego-Shooter natürlich ein blöder Vergleich, aber so ist es im Prinzip. Also ich spiele mich quasi dadurch. Ich sage mal, unsere Generation weiß genau, wie das funktioniert. Und dann laufe ich quasi durch die Welt, die ich in der Virtual Reality-Einheit entwickelt habe. Aber ich muss auch da einfach nur Entscheidungen treffen. Das heißt, da brennt irgendwo ein Radlader. So, dann muss ich halt dementsprechend die Resultate daraus erkennen und beantworten. Und das ist dann eigentlich auch wieder eine Multiple-Choice-Frage in Action verpackt. Und ja, das sind halt viele verschiedene Wege. Aber ganz wichtig, diese ganzen digitalen Bausteine, die sind für E-Learning-Einheiten, wenn ich alleine lernen will, super. Aber an vorderster Front, gerade in dem Bereich der sicherheitstechnischen Unterweisung, steht eigentlich der Praxisbezug. Also es gibt nichts Effektiveres, als an den wirklichen Radlader ranzugehen und da dann die ganzen Aspekte durchzusprechen und drumherum dann quasi das digitale Portfolio aufzubauen, um einfach eine Vielzahl an Unterweisungsmöglichkeiten zu schaffen. Weil es gibt nicht die Unterweisungsart, sondern nur alle.
Ist das dann so auch entstanden quasi, also dass man halt erst gesagt hat, wir haben die Software und dann kam Feedback von den Anwendenden, dass gesagt wurde, ist ja alles schön und gut, aber weil du eben den Vergleich gezogen hast, ist ja eigentlich nicht besser als ein Ordner im Regal, was ich nicht glaube, weil ich es gerade, wie du es gerade skizziert hast, ist es ja schon ein riesen Mehrwert, auch allein das Digitale zu haben, als jetzt der Ordner, der irgendwo im Regal rumsteht. Deswegen hinkt da der Vergleich, glaube ich, schon sehr, sehr stark. Aber kam das dann daher, dass dann die eure Kunden gesagt haben, hey, ist ja alles schön gut, aber eigentlich wäre das viel schöner, wenn wir das mal an meinem Bagger hätten, an meinem Radlader und nicht an irgendeinem?
Genau. Also im Prinzip ist das Problem, dass wir zum einen nicht wollen, dass alles nur noch per Schema F abgearbeitet wird. Zum Beispiel an irgendeinem Radlader und die Leute sagen, also das Schlimmste als Unternehmer, was ich machen kann, ist zu sagen, ey, pass auf, wir unterweisen alle Mitarbeiter nur noch über die App und dann habe ich ja meine Rechtssicherheit. So, dann sind wir wieder, wenn man an das Lerndreieck denkt, dann habe ich ja überhaupt keinen präventiven Erfolg und ich glaube, ich langweile meine Leute auch irgendwann damit, sondern der Weg ist der, dass ich ja, das kam tatsächlich auch durch Feedback der Kunden, wobei wir auch sagen müssen, wir sind ja im Prinzip richtig durchgestartet in dem netten Corona-Jahr und da ging ja quasi auch gar keine interaktive Unterweisung. Da war natürlich die E-Learning-Einheit Maß der Dinge und da konnten wir natürlich super gut die Leute unterweisen. Aber wir haben uns in dieser Zeit halt Gedanken gemacht, okay, wie können wir auf dem Betrieb denn auch was machen, wo wir sagen können, okay, die ganzen digitalen Werkzeuge, die kommen alle weg und wir arbeiten wirklich nur interaktiv an der Maschine. Und da haben wir dann einen Workshop ins Leben gerufen, wo wir einfach sagen können, okay, wir arbeiten mit Post-its zum Beispiel. Lauf zum Radlader hin, kleb überall kurz was dran, wo du eine Gefährdung siehst, nenne eine Maßnahme und so macht jeder Mitarbeiter ja irgendwas Individuelles auf dem Betrieb, an der Maschine und kommt dann so zum Ende.
Ja.
Also oft gibt es da auch in den Firmen bestimmte Mitarbeiter, die dann dafür zuständig sind, oder? Also, keine Ahnung, irgendwie entweder der Unternehmer selber, der dann zusieht, dass diese Unterweisungen gemacht werden oder vielleicht ein Ausbilder. Und mit der App kriegt er dann quasi so ein Werkzeug, eine Checkliste und so ein Workshop, den er auch selber machen kann? Oder wie?
Ja, genau. Also das Wichtigste ist, dass wir haben im Prinzip kein E-Learning-Modul, sondern eine Dokumentationsplattform. Und ich kann halt verschiedene Wege einschlagen. Ich kann halt sagen, okay, Auszubildende, neue Mitarbeiter, die hole ich über das E-Learning ab oder Leute, die krank waren in der Unterweisung, die machen es am Rechner, die können es über die App durchführen. Dann habe ich die Möglichkeit, über die App eine Gruppenunterweisung durchzuführen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie als Vorarbeiter, als Bauleiter meine Kolonne unterweisen möchte, ziehe ich mir einfach kurz die Unterweisung ran, habe einen Leitfaden und kann das Ganze durchspielen. Genauso kann ich aber auch hingehen und sagen, ich hole mir die Leute in einem Präsentationsraum, Besprechungsraum, gehe auf Präsentationsmodus und dann ist es quasi wie eine Art PowerPoint-Präsentation. Ich kann aber auch, und das ist noch ein anderer Weg, sagen, da war jetzt einer von Kramer da, der hat mir einen neuen Radlader erklärt, das ist dann der Vertreter XYZ gewesen, der hat eine Einweisung gemacht für die und die Mitarbeiter, dann gehe ich ins System und sage, ich möchte jetzt zum Thema Radlader eine Unterweisung direkt protokollieren, dann kann ich den Dozenten eintragen, kann vielleicht noch Schulungsinhalte hochladen und dann brauche ich die E-Learning-Einheit gar nicht durcharbeiten. Weil der Gedanke ist ja der, ich will nachher, wenn irgendwas passiert, Rechtssicherheit haben und vor allem eine vernünftige Dokumentation. Und da gehören auch solche Kleinigkeiten bei. Und ich muss keine E-Learning-Einheit durchgeführt haben oder muss irgendwie im System gearbeitet haben, sondern wenn einfach klar gesagt werden kann, okay, da ist das und das passiert, und die Inhalte wurden besprochen, kann ich was nachweisen und habe dann da auch wieder was stehen. Und das ist das Wichtigste, Dokumentation.
Aber habt ihr denn auch eine Übersicht in der App, welcher Mitarbeiter darf mit welchen Maschinen arbeiten? Weil ich stelle mir das jetzt auch gerade so vor, eigentlich muss man sich ja immer die Führerscheine kopieren und immer auch davon ausgehen, okay, wenn jetzt, also das beste Beispiel ist bei uns ja die Pritsche mit dem Anhänger, BBE, kann ich mir diese Führerscheine auch in diesem Dokumentenmanagementsystem hinterlegen und sagen so, hier habt ihr eine Übersicht, der darf mit den Maschinen fahren?
Das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Zum einen sprichst du, glaube ich, von der Führerscheinkontrolle. Das heißt, dass man jedes Mal erstmal gucken muss, hat die Person überhaupt einen Führerschein oder hat sie ihn noch? Das ist ja die, wo wieder bei Alkohol und Drogen sind. Und das ist halt, das ist möglich, klar. Das geht aber nur in dem Moment, in dem ich quasi über die E-Learning-Plattform den Mitarbeiter anträge und sage, pass auf, bitte zeig deinem Vorgesetzten seinen Führerschein. Der kann den dann einscannen und lädt ihn dann beim Mitarbeiter-Account hoch und kann diesen Prozess, den kann er auswerten und kann dann sagen, okay, Ist diese Führerscheinkontrolle erfolgreich durchgeführt worden? Ja, nein. Das kann er dann unternehmensübergreifend durchführen. Und der zweite Aspekt, das ist dann, wenn wir im Bereich Maschinen sind, beziehungsweise das sind schriftliche Beauftragungen, ob jetzt jemand einen Radlader fahren darf, einen Bagger. Und das kann ich auch ganz klar über diesen Prozess darstellen. Und wenn ich dann hingehen möchte und möchte sagen, welcher Mitarbeiter hat denn jetzt hier eine schriftliche Beauftragung zum Radlader, kann ich das auswerten. Und vielleicht kommt dann irgendjemand, der gerade neu dazugekommen ist, der jetzt diese gerade nicht hat und kann dann dementsprechend agieren. Das heißt, ich habe schnell eine Auswertungsübersicht.
Wie ist das mit dem Pflanzenschutznachweis, mit dem Pflanzenschutzschein? Ist das genau das Ähnliche?
Ja, also ich kann es genauso hinterlegen. Das Einzige, was nicht geht, ist, die Pflanzenschutzprüfung bei uns durchzuführen. Also das heißt, diese E-Learning ist mehrfach angefragt worden, aber das wird von anderen Anbietern wirklich schon zum guten Kurs angeboten. Und man kann es aber bei uns trotzdem dokumentieren, man kann es hinterlegen, aber das... da haben wir auch tatsächlich keine personellen Ressourcen gerade für, weil die ist echt, die muss, glaube ich, 8 Stunden lang sein. Dementsprechend muss da Content erarbeitet werden. Und nee, das ist gerade nicht unser Alltag.
Jetzt waren wir gerade bei dieser ganzen Thema Dokumentation und so weiter. Das heißt, ich dokumentiere das ja für den schlechtesten Fall, heißt es, irgendwas passiert. Oder ich bekomme halt irgendwie Besuch von der, wer ist das dann, Berufsgenossenschaft oder wer kontrolliert das dann?
Ja, Berufsgenossenschaft kontrolliert und im schlimmsten Fall, wenn wirklich was Ernsthaftes passieren sollte, kommt natürlich auch die Berufsgenossenschaft, aber darauf aufgesattelt dann auch die Bezirksregierung und dann sollte man fest im Sattel sitzen.
Aber das ist bei denen auch dann soweit, also ihr habt euch da an die Vorgaben dann auch soweit gehalten, das heißt die Unterlagen werden dann dort auch entsprechend ja weiterverwertet, ohne dass da irgendwie zu Schwierigkeiten gibt oder kriegen die dann Zugriff auf das Portal oder wie sieht das dann aus?
Das lässt sich im Prinzip ganz einfach über einen PDF-Export darstellen. Es gibt klassische genormte Aufbauten, wie sowas auszusehen hat. Das ist natürlich bei uns im System gegeben. Das heißt, ich ziehe mir den Bericht für den Zeitraum, den der jeweilige Prüfer und Prüferin aufruft und dann kann ich das Dokument einfach wegschicken und das sind häufig mal mehrere 20, 30, 40, 50 Seiten, weil so ein klassischer Betrieb, der hat, ja, ich glaube, 200, 300, 400 Einzelgefährdungen und je nachdem, wie breit er aufgestellt ist, haben wir da auch 700, 800 Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen. Wobei man auch da sagen muss, es gibt ja verschiedene Gefährdungen und das Thema Arbeitsschuhe tragen, das ploppt ja in jeder als Maßnahme 20, 30, 40 Mal auf, aber das mache ich einmal und dann ist das ja gelöst. Und genau so kann ich auch im System filtern. Das heißt, ich gucke erstmal, was mache ich im Alltag? Und die meisten Betriebe sind im Bereich Arbeitssicherheit schon super aufgestellt. Die schreiben es nur alle nicht auf. Und dann bleiben vielleicht irgendwie 10, 20, 40 Maßnahmen über. Ein Geländer fehlt vielleicht noch. Da ist irgendwo ein Schutz kaputt oder da fehlt ein Keilriemenschutz. So, das sind aber Kleinigkeiten. Schlimmer ist halt, wenn wirklich was passieren sollte und die Leute stehen da und haben einfach nichts. Und das ist, glaube ich, viel dem geschuldet, dass eine Gefährdungsbeurteilung einfach so aufgebläht ist als in der Bedeutung und die Leute haben Angst davor, verstehen das Konstrukt nicht. Es hört sich auch schon gefährlich an, weil das Wort Gefahr mit drin steckt. Aber was ist es am Ende? Es ist eine To-Do-Liste. Mach das, damit das nicht passiert. Mach das, damit das nicht passiert. Arbeite es von oben bis unten durch, hol dir den Ratschlag von der jeweiligen Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die kann dich beraten, weil da ganz sicher ab und zu Sachen drinstehen, die man nicht im Detail versteht. Aber dann kommt man da super durch.
Um jetzt mal eine Überleitung zu finden, ist Gesha in Gesha. Was passiert denn in der Zukunft? Also was habt ihr noch so für Pläne? Worauf fokussiert ihr euch? Was habt ihr für Visionen?
Also wir wollen auf jeden Fall weiter im Galabau wachsen. Sind da ja auch gerade in jedem Verband Fördermitglied geworden. Ähnlich wie ihr es ja auch seid. Und da haben wir einfach eine super Branche gefunden, die uns viel Spaß macht. Da wollen wir erstmal die nächsten Jahre auf jeden Fall mehr Zeit verbringen. Wobei wir auch merken, dass andere Branchen wie der Tiefbau, der Abbruch, die ploppen jetzt nebenbei auf, weil auch das klassische Galabau-Unternehmen sich natürlich auch breiter aufstellt. Und das könnten ja vielleicht auch nochmal potenzielle Branchen sein, in denen man sich etablieren kann. Und dann natürlich das ganze Thema Digitalisierung. Das heißt, es gibt natürlich auch noch Sachen, die wir noch nicht beackert haben, Das wären zum Beispiel das Thema Prüfbuch, also Instandhaltungsmanagement der Maschinen. Und da dann drüber nachzudenken, wie man einmal diese ganzen UVV-Prüfungen triggern kann, ob man Maschinen dann dementsprechend auch mit NFC-Chips versieht. Und all diese Thematiken ploppen auch im Zuge der Arbeitssicherheit bei uns auf, wollen beackert werden. Und da sehen wir uns natürlich langfristig auch irgendwie als Fullliner, sowohl in der Dienstleistung, aber auch vor allem in der digitalen Schiene, dass jeder, der zu uns kommt, auch allumfänglich alles dazu lösen kann.
Und am besten eine Schnittstelle, oder? Dass wir die Geräte aus dem Programm direkt bei euch reinladen. Wie auch immer, das ist ja, hatten wir in einem Vorgespräch auch schon mal besprochen.
Genau, also Schnittstellen wird es definitiv geben müssen. Also da, das kann man so als Aussage, glaube ich, stehen lassen. Da geht kein Weg dran vorbei.
Ja. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, wir haben oder planen ja auch gerade mit dem, oder bist du ja auf uns zugekommen, bezüglich Safety Days von der Deuler. Magst du da schon mal vorab was sagen?
Genau, das war der Gedanke, gemeinsam mit dem Björn Plas, der Deuler Warendorf, was auf den Weg zu bringen, um den Arbeitsschutz an die Betriebe heranzutragen und vor allem mit der Zielgruppe Geschäftsführer oder Unternehmer, aber auch Bauleiter. Also das heißt, wie bekomme ich das Thema Arbeitssicherheit in mein Unternehmen etabliert und wie nehme ich auch vielleicht einigen Leuten die Angst darum? Und dann wird quasi an diesem Deuler Safety Day werden verschiedene Stationen erarbeitet zum Thema Baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilung. Wie wird sowas umgesetzt, weil das bei einigen Galabauern immer mehr aufploppt und vor allem auch als Voraussetzung für den Auftrag überhaupt umgesetzt werden muss. Und den Leuten die Angst zu nehmen und denen zu zeigen, wie sowas geht, wollen wir das da einmal exemplarisch durchführen. Dann das Thema Ladungssicherung. Was waren denn noch weitere Themen? Betriebliche Arbeitsgesundheit und oder Gesundheitsförderung. Und da wird es halt verschiedene Workshops geben, da wird es verschiedene Referenten geben, wie man den Arbeitsschutz einfach vernünftig und auch praktikabel in den Alltag etablieren kann, damit auch dann ein Bauleiter oder ein Vorgesetzter, ein Vorarbeiter aus diesem Termin rausgeht und wirklich dann auch versteht, warum das Ganze gemacht werden muss und das dann weiterreicht an seine Mitarbeiter, weil das größte Problem in der Arbeitssicherheit ist, dass es meistens beim Unternehmer hängen bleibt und dann nicht weitergetragen wird. Und dann kann ich nicht verlangen, dass der Mitarbeiter ganz gesagt, Arbeitsschuhe trägt oder richtig vom Radlader absteigt, wenn ich das nicht vernünftig vorlebe und wenn alle Instanzen nicht mitziehen. Und das sieht man gerade bei Unternehmen, die das seit 10, 15 Jahren wirklich fest etabliert haben. Da ist das einfach Alltag. Da sprechen die sich gegenseitig an. Da hat jeder die Bedeutung einfach auch verstanden.
Ja.
Und das ist das Ziel von der Safety Day.
Ja. Wird auf jeden Fall, glaube ich, eine super Veranstaltung Anfang des Jahres. Das Datum hatten wir, glaube ich, auch schon. Aber das wird ja auch nochmal kommuniziert über die entsprechenden Kanäle, dass man sich dann dazu anmelden kann. Genau, Johannes, wir haben die Zeit schon gut vorangeschritten. An der Stelle möchte ich mich erstmal bei dir bedanken für den interessanten Einblick. Und ja, ich denke, da steht erstmal nichts im Wege, sich von unseren Zuhörern sich auch mal an euch zu wenden und sich im Thema Arbeitssicherheit schlau zu machen oder entsprechend dann auch die Unterstützung mit ins Haus zu holen. Erstmal danke dir dafür.
Ja, ich bedanke mich. Hat Spaß gemacht.
Der Podcast Digital Mobil Vernetzt wird präsentiert und produziert von Dataflor.
Wir freuen uns über Feedback und eine positive Weiterempfehlung, wenn es euch gefallen hat.
Folgt uns auf Instagram, folgt unserem Dataflor-Kanal und unseren persönlichen Accounts. Mich findet ihr unter TechnikThomas und Tobias unter Tobi.Schürmann und ansonsten könnt ihr uns auch über E-Mail erreichen.
Die Kontaktdaten findet ihr in der Podcast-Beschreibung.